Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale, mittlerweile in der 21. Folge. Sollte Sie interessieren, was in dieser Semester-Soap früher schon geschah, dann können Sie das im Internet nachhören. Wo, das steht hier in diesen hübschen Broschüren, die Sie sich nachher gerne hier mitnehmen können. Da ist die Internetadresse angegeben und da können Sie mittlerweile so, ich glaube, 180 Vorträge etwa vorfinden, in Ton dokumentiert aus den letzten 10, 11 Jahren. Und alles einfach so und umsonst und für lau. In diesem Semester haben wir uns die Werte des Westens vorgenommen, ganz schwierige Worte in einer kleinen Zeile. Die Werte, ein großer Begriff in der Philosophie, in der Theologie, wo immer Sie hingucken. Und der Westen ist ein Begriff, den man ja eigentlich gar nicht gebrauchen kann, weil keiner so richtig weiß, was damit gemeint ist, aber wir wissen es dann doch irgendwie. Und meine Idee war mal zu schauen, ob wir denn für etwas anderes stehen können, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, als für Konsum und für wirtschaftlichen Wohlstand und so weiter. Fällt uns da noch was anderes ein? Wir haben heute, ich glaube, zum fünftes Mal zu Gast Professor Dr. Klaas Rusing. Er kommt von der Universität Würzburg zu uns, wo er einen theologischen Lehrstuhl innehat. Und er ist ein promovierter Theologe, ein promovierter Philosoph und auch ein habilitierter Philosoph. Wie das in einen Kopf reingeht, ist mir immer schleierhaft. Ich frage ihn jedes Mal hinterher, er weiß es eloquent zu erläutern, aber mir erschließt es sich doch nicht. Wie auch immer, er ist nicht nur ein fleißiger Wissenschaftler, der sehr viel in seinen Bereichen veröffentlicht, sondern auch noch, und das mag vielleicht den einen oder anderen von Ihnen interessieren und inspirieren, ein Autor von Romanen, von Theaterstücken. Ich glaube, ein gutes Dutzend haben wir mittlerweile voll an Veröffentlichungen, die Sie in deutscher Sprache finden können, aber auch einiges, glaube ich, inzwischen übersetzt. Herr Rusing wird uns heute etwas erzählen über Scham als Wertekompass. Und Sie haben sozusagen das Glück, dass er das, was er in seinem neuen Buch demnächst veröffentlichen wird, einer großen 600 Seiten umfassenden Ethik, an Ihnen heute ausprobieren wird und schauen wird, ob seine Theorien überhaupt stimmen. Sie werden ihn nachher sicherlich so sehr in die Zange nehmen, dass er vielleicht von einer Veröffentlichung absieht. Aber jetzt hören wir ihm erstmal zu. Viel Vergnügen, Sie haben hinterher natürlich Gelegenheit zu diskutieren und Fragen zu stellen.
Ja, lieber Volker, vielen Dank. Meine Damen und Herren, schön, Sie zu sehen. Ich bin ganz erstaunt bei dem schönen Wetter. Ich habe gedacht, wir könnten direkt zum Italiener gehen. Jetzt sind Sie gekommen, das spricht für Sie. Das ist schon ein, wenn Sie so wollen, Wertdemonstration, die Sie hier machen, bei dem schönen Wetter über Scham nachzudenken. Ich darf Sie zunächst einmal bitten, ganz kurz in sich hineinzuhorchen und eine idealtypische Schamsituation zu imaginieren. Ich gehe davon aus, jeder kennt eine Schamsituation und ist not amused, wenn man daran erinnert wird. Gleichwohl möchte ich Ihnen heute Folgendes zeigen. Scham ist, obwohl es eine schreckliche Erfahrung ist, eine Emotion, die uns fürchten lässt, ist Scham wichtig in zweifacher Hinsicht. Erstens für die Subjektwerdung, für die Individualitätswerdung eines Menschen und zweitens das, was Volker bereits gesagt hat, als Kompass für Werte, die in einer Gesellschaft zählen. Ich will das vorab kurz einmal umschreiben. Was ist damit gemeint? Werte sind das, was wir voneinander fordern können. Darüber muss ein Konsens in einer Gesellschaft herrschen. Das heißt, wenn wir gegen diese Werte verstoßen, dann müssen Sie erwarten, dass von Zeugen des Verstoßes Empörung oder Zorn kommt und bei Ihnen die Scham. Sie können auch sagen, bei Verstößen gegen die Werte, was das zentrale Ethos einer Gesellschaft ausmacht, das, was man moralisch nicht tut, muss so sein, dass bei jedem von uns, der gegen diese Werte verstößt, Scham auftritt. Das heißt, Scham ist ein geteiltes Gefühl für alle. Und das ist außergewöhnlich, weil Gefühle oft doch wehen, wo sie sind. Also Scham ist in moralischen Kontexten ein geteiltes Gefühl für alle. Die spannende Frage ist jetzt, wie wollen wir denn die Werte innerlich füllen, inhaltlich füllen? Was heißt das, wenn man sagt, es gibt einen Pool von Werten, die unser Selbstsein und unsere Moralität bestimmen? Ich würde Ihnen folgende Interpretation vorschlagen. Inhaltlich füllen wir es so, dass wir sagen, es geht um gegenseitige Anerkennung, die unabhängig ist, und jetzt kommen die inhaltlichen Qualitäten, von Geschlecht, von Orientierung, Hautfarbe und all das, was Sie traditionell kennen, was unter dem Stichwort der Menschenrechte in der Regel verhandelt wird. Also ich würde sagen, der Westen ist jene Kultur, die sich darauf verständigt und inhaltlich diese Menschenrechte so qualifiziert hat, sodass wer sich dagegen verstößt, mit Empörung, mit lauter Streitkultur bei Anne Will und Ähnliches rechnen muss. Das vorab, damit Sie wissen, wo es hingeht. Und Volker hatte es bereits gesagt, spannend ist, sind diese Werte nicht auch korrumpierbar in Zeiten der Wirtschaft? Sind diese Werte dazu in der Lage, auch die große Krake der Wirtschaft ein Stück weit umzusteuern? Also das ist der Weg, wo es hingehen soll. Jetzt haben Sie eine ganz grobe Ahnung. Ich bin Theologe, Sie ahnen schon, was damit gemeint ist. Und ich würde sagen, Scham ist wichtig und der Negativbegriff ist Demütigung. Wir werden also genauer untersuchen müssen, worin unterscheiden sich Scham und Demütigung. Oder positiv gesagt würde ich sagen, am leichtesten, und das ist doch ein Ergebnis wirklich langen Überlegens, am leichtesten lässt sich ein Wert negativ bestimmen, was wirklich schlecht ist. Und vielleicht können wir uns dort in einem ersten Zugriff darauf einigen, dass wir sagen, Demütigung ist ein No-Go. Demütigung ist wirklich das, was man bei kurzem Nachdenken als vielleicht schlimmste Form des Anerkennungsverzichtes oder des Absprechens von Anerkennung wirklich ausdrücken kann. Denn bei den Wertefragen, da werden Sie bereits drüber geredet haben, ist es immer schwierig, sie positiv zu fassen. Das habe ich zunächst einmal gemacht, indem ich Ihnen ein Angebot unterbreitet habe hinsichtlich der Menschenrechte. Leichter ist es zu sagen, was ist ein Unwert schlechthin? Was ist das, wenn Sie so wollen, Böse? Das Böse ist vielleicht das, dass man sagen, es ist die Demütigung. Einen Menschen wirklich zu demütigen als der zentrale Unwert, um den es geht. Und bei Scham ist manchmal der Weg zur Demütigung nicht sehr weit. Gehen wir in einem ersten Schritt, und ich schaue immer mal in Ihre Augen, wenn es zu schnell geht, dann mosern Sie einfach, ja, dann werde ich versuchen, es nochmal anders anzugehen. Gehen wir zunächst einmal mit einer Horizontalisierung des Schambegriffs. Scham, so hatten wir gesagt, ist eine extrem negative Emotion oder ein negatives Gefühl. Wenn Sie sich daran erinnern, was passiert in einer Schamsituation? In einer Schamsituation laufen sie hochrot an. Das Inkarnat erblüht, um es metaphorisch zu sagen. Sie kriegen eine knallrote Birne, um es salopp zu formulieren. Ihr Puls steigt an, die Herzfrequenz wird deutlich höher, manchmal wird ihnen sogar gleichzeitig kalt. Und die deutsche Sprache ist da sehr genau. Man sagt, ich möchte am liebsten vor Scham in dem Erdboden versinken. Scham hat also eine vektorielle Tendenz zum Totenreich. Ja? Sie wollen weg, weg aus dieser Situation, weg vor den Augen derjenigen, die ihre Schamsituation mitbekommen haben. Nennen wir sie den Schamzeugen. Also wenn man gesagt wird, in einer Situation, ich schäme mich zu Tode, dann hat das fast suizidale Effekte. Sie möchten am liebsten tot sein, auf jeden Fall nicht in diesem Kontext. Scham ist eine Situation, in der sie von Leuten, die ihnen nicht unwichtig sind, in einer Situation erlebt werden, die misslingt. In der sie gewissermaßen gegen etwas verstoßen, gegen Werte. Also das ist, denke ich mal, die erste phänomenologische Umschreibung, um zu sagen, in einer Schamsituation erlebe ich ein extremes Moment von Passivität. Denn sie können sich nicht auf Kommando schämen, sondern Scham ist etwas, was sie überfällt. In meiner Generation haben Mütter gerne nochmal gesagt, schäm dich, das hat nie funktioniert. Ja, das war auch gut so, weil das war immer schon schlechte Pädagogik. Scham ist also etwas, was uns überfällt. Es ist ein Passivitätsmoment. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, um ein Subjekt zu werden. Das ist die steile These, um zu sagen, um so etwas wie eine, nennen wir es etwas genauer, eine Person zu werden, müssen Sie, das ist meine These, eine Schamsituation durchlaufen haben. Denn ohne diese Erfahrung halten Sie sich für vollkommen. Das können Sie jetzt unterschiedlich an Situationen sich deutlich machen. Entwicklungspsychologisch. Kinder, die irgendwann entdecken, dass weder ihr Vater, das ist eine bittere Erfahrung, wenn sie selbst Vater sind, dass weder der Vater vollkommen ist, noch die Kinder selbst. Also eine Schamsituation ist notwendig, damit wir verstehen, wir werden nur eine Person im Kontext mit anderen. Sonst sind sie ein Narzisst, ein ausgemachtes, egoistisches Luder. Damit können sie auch weit kommen im Leben. Politiker werden alles, können sie damit, aber sie werden keine ethische Person. Eine ethische Person, so die These, muss die Erfahrung durchlaufen haben, dass wir erst in einer Passivitätssituation zur Person werden, in einer Begegnung. Der französische Religionsphilosoph Emmanuel Levinas hat das als Schlüsselsituation beschrieben, um zu sagen, in dieser Situation beginnt überhaupt erst die Ethik. Denn Sie können immer gut die Frage stellen nach Werten. Die Frage, die wir vorschalten müssen, ist, wie kommt es überhaupt zu Werten und zu so etwas wie Ethik als wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem Entstehen dieser Werte? Wie kommt es überhaupt zur Moralität? Der Religionsphilosoph und Phänomenologe, er war übrigens ein Schüler von Heidegger und Husserl gleichermaßen, hat im Grunde genommen gesagt, das ist eine Schlüsselsituation, wo ein naives Ich in einer Begegnung aufmerksam wird, dass der andere eine Grenze des Verhaltens setzt. Der andere ist eine Grenze. Grenzerfahrung ist der Startpunkt von Ethik, denke ich. Sie müssen eine Grenzerfahrung machen, eine Heimsuchung, damit Sie überhaupt kapieren, dass Sie nicht alleine auf der Welt sind. Das kann manchmal sehr lange dauern. Ich Ich glaube, es gibt Menschen, die hochbetagt sterben, ohne das Niveau jemals erreicht zu haben. Gleichwohl denke ich, wird doch ein Gros der Menschen diese Erfahrung durchlitten haben, dass man sagen muss, der andere setzt meinem Wollen eine Grenze. Und der Levinas ist deshalb so stark, weil er jetzt diese Grenzsetzung so beschreibt, dass er sagt, der andere, der diese Grenze setzt, ist ein Antlitz, was von Hause aus schwach und verwundbar ist. Warum macht er das? Er macht das deshalb, um einer bestimmten Tradition von Theorien zu widersprechen, die immer sagen, dass alles der Mensch des anderen Menschen ein Wolf sei und dass man sagen muss, wir können es nur vertragstechnisch irgendwie versuchen hinzubekommen, dass wir die Gewalt aus der Gemeinschaftserfahrung rausnehmen. Levinas hat gesagt, der andere ist verwundbar, er ist schwach und gerade das ist der Skandal. Sie können da eben nicht mit Hauruck drauf eingehen, sondern der andere ist gewissermaßen stigmatisiert. Das heißt, sie erfahren eine Beschämung durch jemanden, der schwach ist. Ethik, das ist mir jetzt ganz wichtig, Ethik hat es in der Grundsituation, um die es geht, tatsächlich mit Gewalt zu tun. Die ethische Erfahrung ist eine Gewalterfahrung, denn ihrem Wollen wird eine Grenze gesetzt. Das ist Gewalt. Es ist, und das ist das Geniale von dem Levinas, es ist in diesem Fall freilich so, dass die Gewalt abgepuffert wird, weil der andere schwach ist. Und er sagt, aus dem Antlitz des anderen spricht ein Imperativ, töte mich nicht. Das heißt, mit diesem Imperativ beginnt die Ethik. In diesem Augenblick kann man wirklich sagen, die ethische Erfahrung wird hier verortet, in dieser Erfahrung, dass man den anderen im Grunde genommen nicht unterjochen, demütigen, überwältigen soll. Also, spannend ist, es ist eine Erfahrung, die bei dem anderen Scham hervorruft, weil er nämlich hier erfährt, dass er glaubte, er würde für sein eigenes Selbstsein verantwortlich sein. Und ich will es noch mal etwas anders sagen, damit das klar wird. Eine Person sind sie nur, weil sie vom anderen her überhaupt erst zur Person gemacht werden. Sie können es auch sagen, eine ethische Person ist ein Antwortwesen. Ein Wesen, was auf die Grenze des anderen reagiert und ihre, sagen wir mal, natürliche Gewalt, ihr natürliches Wollen insofern abpuffert. Ja? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Es ist eine Schamerfahrung, aber es ist eine Erfahrung, dass wir feststellen müssen, unsere Individualität verdankt sich vom anderen her. Das ist das eine. Das ist der erste Punkt, den ich abhandeln wollte, um zu sagen, Scham, obwohl es eine so wahnsinnig schreckliche Erfahrung ist, obwohl es so grausam ist, ist die Scham positiv zu werten, weil nur im Durchleiden einer Schamsituation sie eine Person werden. Ja? Also Scham ist wichtig. Scham ist wichtig. Das ist eine grundsätzliche Erfahrung, die wir machen müssen, sonst können wir nicht ein, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ein Mensch werden. Gehen wir einen Schritt weiter in der Explikation der Schamsituationen. Ich hatte schon gesagt, in dieser Situation ist enorm viel Gewalt, die aber ein Stück weit kanalisiert und abgepuffert wird. Gehen wir nochmal in die Schamsituation hinein. Sie sind in einer extremen Passivität gefangen Und sie haben Fluchttendenzen. Sie möchten am liebsten weg aus dieser Situation. Wie kommen Sie aus solch einer Schamsituation klug wieder heraus? Levinas sagt, Sie müssen auf die Heimsuchung des anderen antworten. Das ist sprachphilosophisch gesagt. Damit wird so etwas wie Verantwortung gleichsam aus sich herausgesetzt, wenn Sie auf den anderen antworten. Freilich, auch das ist wieder eine Responsion, ein Antwortgeschehen. Damit bleiben Sie gewissermaßen in der Abhängigkeit ein Stück weit vom anderen. Imaginieren wir uns eine Situation, wo Sie sagen, ich versuche anders damit umzugehen. Was haben Sie noch für Möglichkeiten, aus dieser Situation herauszukommen? Sie können versuchen, die Situation einfach zu verdrängen. Schamerfahrung zu einer Art traumatischen Verdrängungsgeschichte zu machen. Ja? Dann landen Sie, wenn Sie Geld haben, beim Psychoanalytiker und wenn Sie kein Geld haben, beim Seelsorger. Ja? Das ist mal das Schöne. Sie merken, das ist meine Profession. Wir machen es fast für nichts. Ja? Bei den anderen müssen Sie ewig lange liegen. Ja? Das können wir gesprächshaft unter Umständen schneller lösen. Aber Sie merken schon, es ist eine extreme Erfahrung, vor allen Dingen, wenn sie als Demütigung erfahren wird. Das ist mir jetzt wichtig. Wenn es eine Erfahrung ist, die als Demütigung erfahren ist, und ich bin mir ganz sicher, Sie kennen 27.000 Situationen in Ihrer Schulzeit, wo ein minderbegabter Pädagoge genau dieses immer gemacht hat, sie gnadenlos gedemütigt hat, ja, sie beschämt hat vor anderen bloßgestellt. Eine schreckliche Erfahrung. Wenn Sie das nicht bearbeiten, kommt es zu so etwas wie Schamangst. Das ist der nächste Punkt. Schamangst ist der falsche Umgang mit Scham. Denn Sie versuchen in Zukunft, jede Situation zu vermeiden, wo Sie die Gefahr laufen, in eine Schamsituation hineinzukommen. Schamangst ist der Versuch, nie wieder auffällig zu werden. Nie wieder in eine Situation hineinzukommen, wo Ihnen das noch einmal passiert. Eine dritte Möglichkeit, Sie können die Schamsituation verschieben in Schuld. Und das ist das Spannende. Wenn Sie eine Schamsituation in Schuld verschieben, dann ist es tatsächlich so, dass Sie die Passivität der Erfahrung umswitchen in Aktivität. Sie werden unflätig zum Beispiel, versuchen den anderen zu beschimpfen oder im Extremfall bringen Sie den anderen um, den Schamzeugen umbringen. Sie werden sagen, das ist doch jetzt etwas zu viel Tobak. Ja, das können Sie in Gedanken sehr häufig machen und ich bin ja Theologe, Sie wollen ja auch immer mal einen Theologen im Semester hören. Es gibt tatsächlich eine Schlüsselsituation in der Bibel, wo genau dieses passiert. In der Kain- und Abel-Geschichte passiert genau dieses. Hier im frommen Baden-Württemberg muss ich ja wahrscheinlich die Kain- und Abel-Geschichte nicht ganz Ihnen nochmal erzählen, aber Sie erinnern sich, die opfern ein bisschen und Gott nimmt das eine Opfer an, das heißt, der Rauch steigt auf, ich sage jetzt mal schnell die Szene, und bei dem anderen ist es so gewissermaßen, das macht nur Husten. Ja? Und der Arme ist total beschämt. Und eine schöne Geschichte, in Genesis 5, Gott stellt ihn zur Rede, er coacht ihn, er macht ein kleines Coaching und er sagt, du bist immer so jähzornig und du verhältst dich, ich sage es jetzt mal etwas in unserer Sprache, du verhältst dich eigentlich nicht sozial entsprechend. Die soziale Synthesis bei dir, die ist in der Regel immer gestört. Du bist so ein Hitzkopf und überlege, was du willst. Sei besonnen, dann geht es in deinem Leben gut aus. Das heißt, anders gesagt, pass auf, dass du in deiner Peer Group, in dem Fall die Familie, so lebst, dass wir alle einander anerkennen können. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Coaching Gottes gewesen. Und was passiert? Das wissen Sie selbst, er schlägt zu. Er bringt den Schamzeugen um. Das ist insofern wirklich spannend, weil man sagen kann, die Geschichte ist wunderbar gearbeitet. Es wird noch einmal diskutiert. Es wird gesagt, also hör mal, ich habe das jetzt so gemacht, ich habe dich ein Stück weit beschämt, um dich aufmerksam zu machen, dass du nicht alleine auf der Welt lebst. Ich sage es jetzt mal sehr salopp. Und dieses Coaching scheitert. Scheitert. Kain zieht es vor, zum Mörder zu werden. Warum? Weil er damit die Aktivität erhält. Weil er wieder in die Vorhang kommt. Ja, eine gewaltige Geschichte. Eine gewaltige Geschichte, was da im Einzelnen passiert. Also, es gibt einen Verschiebemechanismus von Scham in Schuld. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass unter Umständen hier erklärbar wird, wie Gewalt entsteht, indem man eine Schamsituation so verkehrt, dass man gewalttätig wird zu anderen, indem man sie beschämt, demütigt, unter Umständen sogar umbringt. Also die Schamsituation ist wirklich diese grausame Erfahrung, die mehr oder minder das ganze ethische Feld bespielt. Hier haben Sie eigentlich alles versammelt, was kommt. Wie gehen Sie richtig mit der Schamsituation um? Indem Sie sich ändern. Scham, und das ist mir jetzt ganz wichtig, Scham ist deshalb eine so wichtige Erfahrung, weil die Scham im Unterschied zur Schuld den Charakter bearbeitet. Ja? Das ist, überlegen Sie einmal kurz darüber nach, was damit gemeint ist. Bei der Schuld ist es so, Sie werden schuldig an jemandem anderen. Das können Sie bearbeiten. Das können Sie tausendmal bearbeiten. Unter Umständen gehen Sie in den Knast. Dann ist es bearbeitet. Sie kommen raus. Und ich habe eine ganze Zeit Gefängnisseelsorge gecoacht und mit denen gearbeitet. Die sagen in der Regel beim nächsten Mal, es gibt wirklich viele, wenn man sie dann erwischt, dass sie sagen, beim nächsten Mal lasse ich mich nicht erwischen. Beim nächsten Mal bin ich klüger. Ja? Aber sie merken, da ist nichts passiert. Der Charakter hat sich kaum geändert. Scham freilich, und das ist mir jetzt wichtig, Scham zielt auf so etwas wie Charakteränderung. Sie sollen, und das wären jetzt Werte, die für diesen Kontext wichtig sind, Sie sollen sensibel sein, sensibel auf Situationen von potenzieller Gewalt und Sie sollen besonnen reagieren. Sie sollen in der Tat besonnen reagieren. Sensibel und Besonnenheit sind vielleicht die wichtigsten Charaktereigenschaften, die ausgebildet werden müssen, damit Menschen zu einem sozialfähigen Wesen werden. Sensibilität und Besonnenheit. Denn das sind, wenn Sie so wollen, Charaktereigenschaften oder Tugenden, können wir sie von mir aus auch nennen, die überhaupt dafür gerade stehen, dass so etwas wie Kooperation möglich ist. Ideale Kooperation in einer Gruppe, in einer Gesellschaft ist, wenn die Mitglieder sensibel sind auf Problemlagen und besonnen im Umgang mit den Möglichkeiten, die ihnen zu Gebote stehen. Ja, das sind, denke ich, die zwei Elemente, die wichtig sind. Das heißt, wenn Sie in einer Schamerfahrung sind und sie richtig bearbeiten, bearbeiten Sie Ihren Charakter. Das ist etwas, es zielt auf die eigene Person, das kann ich gar nicht oft genug sagen. das ist mir so wichtig, dass ich da noch kurz drüber reden möchte. Und zwar, das liegt daran, warum haben wir das so wenig im Blick? Warum sind wir immer so schuldfixiert? Da würde ich sagen, naja, das liegt an meiner eigenen Profession. Wir Theologen haben die ganze Zeit ihnen verkauft, sie seien schuldig. Ja, sie seien nun mal schuldig. Anthropologisch ist es so, um zu sagen, der Mensch ist sündig schuldig. Biblische Texte sagen das so gar nicht, das sage ich Ihnen jetzt mal nur so in Klammern. Wichtig ist freilich, damit haben Sie ein komisches Menschenbild, dass man immer denkt, es kann nicht gelingen. Es kann einfach nicht gelingen. Und ich denke, das ist falsch. Sie fangen immer an, nur Ihre Schuld zu bearbeiten. Aber ich würde sagen, umgekehrt wird ein Schuh raus. Erst eine Schamerfahrung zeigt Ihnen die Möglichkeiten sozialer Freiheit. Dort spielt eigentlich die Musik. Ja? Wir sind, glaube ich, und ich glaube, das ist für den Westen, weil du das mehrfach angesprochen hast, ja auch im Text zur Einladung hier, wir sind im Westen schuldfixiert. Auf Teufel komm raus. Da leben, ich fange gleich an, mich in Rage zu reden, da leben ganze Berufszweige leben sehr gut davon. Die Kirche, die Psychoanalyse, jedes Coaching, ja, alle, die sich für fähig halten, Ihnen zu sagen, wie es geht, sind in der Regel alles Schuldtherapeuten, die immer gesagt haben, ja, die Verschuldung, die müssen wir aufbrechen, wie gesagt, durch unterschiedliche Modelle. Der eine versucht es in ihrer Vergangenheit irgendwie herumzuklempnern, irgendwas mit ihrer Mutter war nicht gut oder mit ihrem Vater oder mit beiden auf jeden Fall ungut. In diese Schuldkiste sind sie hineingekommen und damit sind sie auch selbst nicht schuldig, es muss aber bearbeitet werden. Der Theologe sagt, sie sind sündig, Erbsünde und was alles wir so im Angebot haben, das muss bearbeitet werden und die Kirche sagt, das können wir. Wir haben ein Instrument zur Entschuldung. Ja, ist doch super. Im Katholizismus geht das noch besser. Ich glaube, du bist katholisch, ne? Von Hause aus. Ja. Im Katholizismus geht das sogar noch viel besser. Da haben sie wunderbare Instrumentarien, Rosenkranz und was sie da alles machen können. Und für Augenblick ist dann gut, aber nicht ganz gut. Müssen sie nochmal wiederkommen. Wir Protestanten haben es etwas schwerer, ja, weil wir alles direkt mit Gott ausmachen. Wir müssen viel beten und viel unser Gewissen stählern, aber die entscheidende Pointe ist immer doch, wir arbeiten nur an Schuld. An Schuld entweder Gott gegenüber oder, wenn Sie das säkular betrachten, anderen gegenüber oder die Schuld Ihrer Mutter oder was für immer, wie wir auch immer diese Situation beschreiben. Es ist ein großes Schuldkuddelmuddel. Und das ist prima, wenn Sie katholisch sind. Ja, dann haben Sie kurze Zeit, wenn Sie so wollen, Reset. Dann geht es nochmal von vorne los. Nicht ganz, weil Sie ja die Erbsünde haben, aber für Augenblicke klappt das ganz gut. Ja, dann geht es in den nächsten Karneval. Sie ändern sich aber nie. Warum sollten Sie sich auch ändern? Um Himmels Willen, ist doch prima. Sie zahlen Kirchensteuer. Ja, da kann man doch das bisschen Schuld, was Sie so im Alltag mal machen, kann man Ihnen doch nehmen. Bei der Psychoanalyse ist es halt teurer. Ja, das müssen Sie wollen. Aber ich habe mir sagen lassen, nach 15 Jahren kann das auch mal klappen, dass Sie relativ schuldfrei aus dieser Kiste rauskommen. Ich habe das jetzt etwas überzogen, weil es mir wichtig ist, um zu sagen, naja, vielleicht ist es ein falsches Menschenbild. Vielleicht ist das ein falsches Menschenbild. Vielleicht müssen wir sagen, wir Menschen sind, das sieht man an Kain und Abel, deshalb habe ich ihn auch einmal kurz in den Mittelpunkt gestellt. Wir sind fehlbar. Klar, klar, passiert Ihnen immer mal wieder, dass Sie nicht so ganz Ihren Ansprüchen gemäß agieren. Aber zu sagen, Sie sind dazu verdammt, schuldig zu werden, das ist was anderes. Das ist was anderes. Denn, und da merken Sie, das ist mein Herzblut, die Situation bei Kain und Abel ist immer falsch gedeutet worden, nach dem Motto, auch der Mensch, ja, er macht es. Nee, die Situation ist eine andere. Der in der Bibel porträtierte Gott sagt, du kannst, wenn du willst. Ja, der will halt nicht. Okay, das ist eine Entscheidung. Ja? Ich habe ja nichts dagegen, dass sie schuldig werden oder von mir aus auch sündig. Oder dass sie, von mir aus, sie können alles machen. Wenn sie das dann wieder bearbeiten, alles prima. Ja? Das ist gute westliche Kultur. Aber die Pointe ist doch eine andere. Die Pointe ist doch zu sagen, nee, es ist besser, du änderst dich. Und Schamerfahrungen sind die ideale Situation, um zu sagen, ich ändere mich. Ich ändere mich. Ich versuche, meinen Charakter zu ändern, um gar nicht erst wieder in die Situation hineinzukommen, indem ich sensibel auf die Ansprüche meiner Frau, meiner Geliebten und überhaupt allen Menschen zu reagieren und besonnen zu agieren. Nicht hitzköpfig, sondern immer bezogen, ich sage es jetzt mal übersetzt, auf das Gesamtbild einer Gemeinschaft. Also gemeinschaftsgemäß zu agieren. Ja? Und dann können Sie von hier aus jetzt die ganze Ethik schnell entfalten und können sagen, aha, gut, gut, das können wir. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns auf etwas verständigen, wohinter wir stehen. Und dann würde ich sagen, das, was in den letzten Jahren unter dem Stichwort der Menschenrechte angereichert worden ist oder angereicht worden ist, ist eine gute Umschreibung dessen, was wir voneinander fordern können. Und zwar in der inhaltlichen Formulierung dessen, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, dass man sagt, unabhängig vom Gender, unabhängig von der Religion, unabhängig auch von der sexuellen Orientierung. In der Bibel wenigstens haben Sie sehr viel bereits dieser Elemente erfüllt. Und ich meine das jetzt ganz nüchtern. Sie merken, ich bin nicht übermäßig fromm. Und gleichwohl würde ich sagen, die fast revolutionäre Tat von des Stifters der christlichen Religion, Jesus von Nazareth, war tatsächlich, dass er ein großer Entschämer war. Ja? Dass er tatsächlich in zentralen Situationen Menschen entschämt hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine seiner großen Entschämungssituationen war, dass er von Krankheit entschämt hat. Ja? Er hat gesagt, Krankheit hat nicht etwas mit Schuld zu tun. Das ist relativ neu und in der Tat ein wirklich sehr, sehr, sehr wichtiger Kulturfortschritt, um zu sagen, Krankheit ist etwas, was nicht sein soll. Jesus ist ein Heiler, der sagt nicht, jetzt stell dich mal nicht so an, ja, geht schon, sondern das Interesse ist, um zu sagen, Krankheit soll nicht sein und das hat auch nichts mit Schuld zu tun, sondern da können wir ein Stück weit wirklich entschämen. Und entschämen hat er auch hinsichtlich der Frauenfrage. Ja? Denken Sie an die Heilung der blutflüssigen Frau. Diese Frau, die als blutflüssig im Kontext jener Jahre des Judentums im Grunde genommen niemanden anfassen darf, tut es, wenn Sie sich erinnern. Und im Grunde genommen versucht er wirklich auf das Leiden der Frau einzugehen. Er ist sensibel. Und das reicht offenbar schon, so die Pointe des Gleichnisses. Die soziale Aufmerksamkeit, die sie durch Jesus bekommt, hilft, die Krankheit, also die Dauermenstruation, würden wir heute sagen, zum Verstummen zu bringen, weil die Kontaktarmut aufgehört hat. Also, wir leben in der Tat davon, dass wir Gesellschaftswesen sind und dass wir das Ansehen behalten, was wir uns erarbeitet haben. Diesen Punkt will ich noch einmal kurz versuchen zu beschreiben, dass man sagt, Scham in der Schamsituation, was passiert da in einer alltäglichen Schamsituation? Da passiert Folgendes, dass ihr, sagen wir mal, soziales Kapital vollständig ruiniert wird. Das, was sie in den Augen der anderen sich aufgebaut haben, wird mit einem Mal entwertet. Ja? Eine schreckliche Erfahrung. Das geht bis in die eigene Würde hinein. Bis in die eigene Würde hinein, dass man sagen muss, in dieser Situation steht wirklich alles auf dem Spiel. Also, wir haben es in Schamsituationen mit gestörten Anerkennungsprozessen zu tun. Ihre mit mühsam angespartes soziales Kapital, dass sie so geschätzt werden von ihren Kollegen, ihrer Frau oder was auch immer, von mir aus auch ihrem Haustier, also all das, dass das in dem Augenblick der Scham auf dem Spiel steht. Und das macht die Scham so brutal. Und deshalb ist da auch so viel wirklich Feuer unterm Kessel. Weil hier all das wegdroht, was sie sich angespart haben. Und Sie merken, ganz ohne ökonomische Metaphorik kommt man da gar nicht weg, sondern in der Tat, es ist wirklich etwas, was sie sich erarbeitet haben. Scham ist diese schreckliche Zerstörung in einem Anerkennungsgeschehen. Und weil das so viel bedeutet, weil das ihre eigene Würde betrifft, steht zu vermuten, dass Reaktionen, die daraus erwachsen, gewaltgesättigt sind, sodass sie dann versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen, dass sie schuldig werden. Wir hatten gesagt, dreiviertel Stunde, ne? Oder? Ja. Also deshalb, ich habe jetzt viel auch schon Widerspruch in Ihren Augen gelesen. Vielleicht nur noch einmal ein kleiner Schluss. Und zwar denke ich mir, dass Umgehensweisen mit der Scham die Kultur einer Gesellschaft ausweist. Dass wir überhaupt beschämbar sind, dass wir nicht nur so abgestoßen bzw. gewissermaßen so unempfindlich sind, dass wir gar nicht mehr Scham empfinden. Das wäre für eine Gesellschaft schrecklich. Ja, wenn wir gar nicht mehr Scham empfänden, das war ein Konjunktiv für die Jüngeren unter Ihnen, ja, in der Regel in dem Fall fast schon ein irreales, Konjunktiv 2 fast schon, denn da sehe ich in der Tat ein Problem. Es ist möglich, diese Pointe will ich Ihnen noch schnell verkaufen, es ist möglich, dass wir durch die sozialen Medien ein Stück weit unserer Schamfähigkeit verlieren. Warum? Schwer zu beschreiben. Ich würde es so versuchen, um zu sagen, wer viel im Netz unterwegs ist und sich darstellt und damit gesehen werden will, muss im Netz damit rechnen, dass da auch mal ein Kübel über ihn ausgeschüttet wird. Das heißt, der muss Shitstorm-fähig sein und dabei nicht sofort kaputt gehen, wenn das passiert. Das heißt, es könnte sein, dass durch die Kultur des Gesehenwerdens, durch die Kultur des Gesehenwerdens oder des Gesehenwerdenwollens, dass in den Netzen und in den sozialen Medien es zu einer Abstumpfung führt. Das heißt, früher hätte man gesagt, ein Politiker muss ein dickes Fell haben, weil er eine öffentliche Person ist. Diese Unterschiede gibt es nicht mehr. Wir sind alle öffentliche Personen, wenn wir im Netz aktiv sind. Und wir müssen immer damit mehr rechnen, dass einer die verbale Keule rausholt und sie versucht fertig zu machen. Sodass ich sagen muss, es besteht, das ist eine spannende Frage, das können wir momentan noch gar nicht wissen, wir müssen das empirisch untersuchen, ob die Schamempfindlichkeit unter Umständen abnimmt durch die sozialen Medien. Das wäre eine in der Tat problematische Folge, wenn denn das ist, was ich Ihnen versucht habe, in diesen 50 Minuten nahezubringen, dass Scham etwas ist, obwohl die Scham so schrecklich ist, ist es eine notwendige Erfahrung und auch ein Kompass dafür, dass eine Gesellschaft noch funktioniert, wenn Verstöße wie Demütigungen passieren, dass alle auf denjenigen, der eine Demütigung an einer Person vollzieht, mit Empörung und Zorn, bitteschön, reagieren. Das kann man von einer aufgeklärten westlichen Gesellschaft erwarten. Ich danke Ihnen, dass Sie völlig schamfrei in großer Leidensfähigkeit mir 40 Minuten, 50 Minuten zugehört haben. Jetzt sind Sie dran. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Klaas Riesing. Die Schamerfahrung als möglicher Impuls, mich selbst zu formen?
Ja, genau.
Dann sind wir in der Antike.
Ja.
Die konnte das aber ohne Scham, glaube ich.
Also Platon hat mal gesagt, wer ohne Scham und ohne Recht ist, der ist der Pest der Polis.
Naja.
Also, ich würde sogar sagen, dass die griechische Kultur eher eine Schamkultur gewesen ist, genau wie die japanische. Auch zu Zeiten Jesus war wahrscheinlich eher von Hause aus eine Schamkultur, umso schlimmer, dass wir daraus eine Schuldkultur gebastelt haben. Ja? Aber da merken Sie schon, da ist mein nur mühsam gezügelter Zorn in dieser Frage.
Und ist es nur... ist es eine westliche Geschichte, die Sache mit der Scham?
Ja, mit der Scham nicht, sondern die ist auch in der Tat griechisch, ja, japanisch. Wenn man traditionell sagt man eher, dass die westliche Kultur eine Schuldkultur ist. Hm. Ich glaube, das hat sich zum Teil überlagert, aber in der Tat ist es ein Stück weit so geworden, mit allen Problemen, die daraus erwachsen sind. Und ich habe mir gedacht, Ethik ist vielleicht mal etwas, traditionell wird Ethik, damit Sie nur wissen, wo mein Herz nochmal schlägt, traditionell ist doch Ethik immer nur etwas, dass wir versuchen, Probleme, die aufgetreten sind, irgendwie zu bearbeiten. Ja? Und mir ist wichtig, dass man sagt, Ethik wäre klug, wenn sie Präventivethik ist. Ja? Eine Ethik, die vorab Probleme sieht, die auftauchen können durch Verschiebungen von Scham in Schuldstrukturen zum Beispiel, dass man darauf aufmerksam macht, ja? Dass man nicht mit Beschämungen arbeitet, nicht mit Demütigungen. Ja? Ich denke, da ist, glaube ich, für eine Ethik sehr viel zu holen, dass man sagt, wir schauen einfach mal, ob es eventuell Möglichkeiten gibt, Probleme vorab in den Griff zu bekommen, um lebensklüger zu handeln, um in die Schuldfalle nicht reinzutappen. Hm. Was haben Sie da hinten?
Ja, ich habe hier eine Wortmeldung, da eine, da eine, da eine. Gott im Himmel, wir arbeiten es ab. Zuerst heute. Ich kann auch gerne mal alles sagen. Ne? Fangen Sie an.
Ja. Heute abnimmt. Die empfinde ich als extrem positive Entwicklung und versuche jetzt auch, ich habe eine kleine Tochter, das bei der Erziehung auch genau in diese Richtung zu gehen, dass man eben, wenn man so eine Unterlegenheits- oder Ohnmachtssituation erfahren muss als Kind oder auch eine Klage, dass man gegen bestimmte Werte oder Konventionen verstoßen hat, das waren also die zwei Typen, die Scham auslösen von Personen, die sie beschrieben haben, dass man dann eben seinen Charakter in Frage stellt und seine Person und im Erdboden versinken will, weil man komplett irgendwie sich identifiziert mit dieser Handlung, sondern dass man ganz im Gegenteil das nüchtern als Handlung betrachtet, die jetzt vielleicht falsch kalkuliert war und sich nicht an den richtigen Motiven ausgerichtet hat und eben nicht seine Person in Frage stellt, sondern nur sein Handeln und daraus dann für die Zukunft Klugheitsregeln entwickelt oder eine Strategie wechseln kann, die man in Zukunft seine Situation vermeiden will.
Ja.
Aber gerade eben, dass Sie wieder auf diese Arbeit am Charakter bekommen, finde ich sehr problematisch. Und also da, weil in anderen Kontexten haben wir ja schon auch nicht noch etwas Negatives.
Moment. Ich habe jetzt den undankbaren Job, immer die Ausführungen in irgendeine Frage zu fassen, damit wir sie auch auf dem Tonband haben. Das versuche ich jetzt mal. Also, ich glaube, im Kern war der Vorschlag, statt doch in diesem Gefüge, also Verschiebung der Thematik von Schuld hin zu Scham und dem Gefüge immer noch charakterliche Bearbeitung, in dem Gefüge zu bleiben, wäre es doch sinnvoller, auch in der Erziehung, Fragen als Handlungen zu begreifen und zu schauen, vielleicht ist hier einfach ein Fehler in der Handlung passiert, im Kalkül der Handlung, und beim nächsten Mal ändere ich das Kalkül. Und das wäre entlastender und von daher eben nicht in diesem Kontext, in dem es der Charakter in Frage gestellt wird.
Ja, schon. Das leuchtet mir auch alles ein. Gleichwohl finde ich immer, es ist eine Frage, wie man, darum geht es ja, pädagogische Bildung am besten beschreibt. Und da ist mir die Schamerfahrung, wenn sie nicht Demütigung ist, durchaus eine für ein Kind positive Erfahrung, wenn es zum Teil wirklich auf den, sagen wir mal, naiven Narzissmus ein Stück weit gehemmt wird. Ja? Also ein soziales Wesen ist. Ja? Das scheint mir schon wirklich eine extrem wichtige Erfahrung zu sein. Ich will ja gerade es so beschreiben, dass ich sage, Sie sollen sozial kompetent sein. Ja? Sie hören sofort damit runter, in dieser, oder Sie tragen es ein, wie ich finde, ein Stück weit, dass Sie sagen, naja, das hilft doch im Grunde genommen gar nicht, weil es Kinder zu Duckmäusern macht. Nein, das ist natürlich nicht mein Interesse. Im Gegenteil. Ich sage ja, es ist eine Freiheitserfahrung. Das ist ja der Pointe. Und zu sagen, eine richtige Schamerfahrung ist zu sagen, naja, das Spielzeug gehört schon auch dem anderen. Ja? Und das hast du kaputt gemacht, war nicht gut. Ne? War nicht gut, das können Sie doch nicht sagen. Sondern Sie brauchen doch ein Stück weit, in der Tat, müssen Sie aus einem Kind ein soziales Wesen machen. Und da scheint mir ein Stück weit auch irgendwann durchaus eine Schamerfahrung, die nicht Demütigung ist, ja, in der Tat wirklich wichtig zu sein. Ja, dabei bleibe ich. Ich bleibe dabei, dass ich sage, Scham ist, obwohl sie eine schreckliche Erfahrung ist, ist sie gleichwohl eine um ein soziales Wesen zu werden, wirklich wichtige Erfahrung, an der man viel studiert, viel macht. Ja, wahrscheinlich. Mir geht es in der Tat um den emotionalen Anteil. Das ist gut, dass Sie da nochmal darauf hinweisen. Das ist ganz wichtig. Dass man wirklich sagt, naja, wir meinen immer Einsicht. Nee, Sie brauchen die Emotionalität ein Stück weit. Also ich würde sagen, Common Sense der Emotionsforschung der letzten 10 Jahre, dass man sagt, Moralität funktioniert eigentlich wirklich nur, wenn die Emotionen dabei sind. Ja? Wo man wirklich sagen muss, das sind nicht nur Antriebsenergien, sondern das ist auch ein richtiges Lernen im Umgang mit Affekten, ja? Um sie zum Teil ein Stück weit zu schulen. Ja? Ich weiß, Scham als positiv, ich renne damit dauernd gegen die Wand. Gleichwohl würde ich immer noch sagen, wenn man es so beschreibt, wie ich es versucht habe, zu sagen, ja, in bestimmten Situationen, ist das schon auch eine Erfahrung, die man bearbeiten muss. Die Frage, die Sie doch haben in der Anfrage ist, wie gehe ich damit um als Mutter? Das Kind schämt sich jetzt mal zu Recht. Ja, was machen Sie dann? Jetzt können Sie sagen, der andere ist aber auch wirklich blöd. Ja, der gönnt dir das Spielzeug oder irgendwie. Ja, oder wenn das in den Pubertätssachen ist, wird es viel, viel komplizierter. Da müssen Sie in der Tat, denke ich, versuchen, klug damit umzugehen. Um zu sagen, naja, reagier doch mal besonderer. Oder versuchen in dieser Hinsicht ein Stück weit zu coachen. Wie gesagt, bei Kain und Abel hat das auch nicht geklappt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, klappt das schon.
Und das ja. Bei dem Coach damals. Ne?
Ja. Ja, der Gott war auch nicht immer in Höchstform, das muss man schon mal sagen. Ja,
womöglich muss er sich schämen, ob es schlechte Coachings in der Situation. Ja. Jetzt waren Sie zuerst dran, Sie habe ich jetzt auch noch registriert auf Platz 5, aber vor Ihnen sind noch ein paar andere. Sie zuerst bitte.
Dazu führen,
Genau.
Sehen Sie es so, dass die Scham vielleicht auch teilweise als Mittel der Absicht sozusagen kollektiv geschürt wird, damit die Menschen in einer gewissen Weise den Zahn verlieren?
Gerhard, was? Ich habe es akustisch nicht ganz
verstanden. Dass die Menschen in gewisser Weise den Zahn verlieren. Das heißt, dass sie praktisch sozusagen nicht auf der Reihe tanzen, dass sie halt praktisch.
Ja. Also das ist eine kluge Frage.
Nicht du, jetzt ich. Frage wiederholen. Ja. Also Sie fragen, ob die Scham nicht geradezu kollektiv auch, ich sage jetzt mal, aus deiner Sicht missbraucht wird, weil sie eingesetzt wird, um kollektive Spielregeln zu etablieren und die Leute auf eine Spur zu setzen, die der Gesellschaft genehm wären.
Also das ist wirklich eine sehr... Ich sage das ungern, aber eine sehr kluge Frage, die Sie gestellt haben. Ja? Ich versuche da auch möglichst klug darauf zu antworten. Und zwar, der Scham, wenn Sie sie erfahren, sehen Sie nicht an, ob Sie sich falsch schämen. Das ist ja das Fatale. Sie sind sich sicher, dass Sie sich schämen, weil Sie glühen. Ja? Sie sind sich sicher, dass Sie sich schämen. Und Sie wissen trotzdem nicht, ob Sie sich nicht vielleicht falsch schämen. Ob die böse Ökonomie, der Neoliberalismus, was gibt es noch? Der böse Kapitalismus, ja, all das, was Sie hier so treiben, all das, dass gewissermaßen die dafür sorgen, dass das nahezu invisible, nenne ich das immer, Beschämungsstrategien sind, um sie auf Kurs zu bringen. Ja? Und jetzt ist die spannende Frage, wie gehen Sie damit um? Ja? Will ich ein Angebot machen? Sie müssen testen, ob Sie sich zurechtschämen. Ja, weil Sie können in der Situation, das ist das Fatale daran, in der Schamsituation sind Sie sich zu 100% sicher, Sie schämen sich. Ja, blöd. Es könnte trotzdem sein, dass da ein, sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal mit Foucault, Dispositive der Macht nennt er das, also Einflussmechanismen durch Ökonomie und Medien und wen haben wir da alle, in der Tat das betreiben. Das heißt, Sie müssen testen, ob Sie sich zu Recht schämen. Und wie geht das am besten? Sie brauchen einen Distanzfilter, um das zu machen. Ein Distanzfilter ist immer die Kunst, dass Sie stellvertretend mit anderen Entwürfen, in Filmen, in Romanen, in Videoclips, vergleichbare Situationen in einer gewissermaßen Distanz sich anschauen und gucken, ob es sinnvoll ist, sich zu schämen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, weil wir hier gerade so nett nebeneinander stehen. Warum liebe ich Volker so und er mich? Weil wir beide eine latente Bindegewebsschwäche hier haben. Ja? So.
Latent?
Ja.
Theologe.
Warum schäme ich mich dafür? Ja? Ich habe es mal gesehen in einem Blick einer Frau, ja, wo ich gewissermaßen ästhetischen Standards, die momentan gelten, nicht genügt habe. Ich sage es jetzt ganz vorsichtig. Ja? Ich rede jetzt nur noch über mich.
Ah.
Und,
gut.
Dann merken Sie, da läuft was ganz scheiße. Ja? Ich schäme mich wirklich, ja? Obwohl ich schon gar kein Bier mehr trinke.
Geht das dir auch so?
Ja, und jetzt ist die Frage, schäme ich mich falsch? Ich würde sagen, natürlich schäme ich mich falsch, weil ich im Grunde genommen diesen Leistungsdruck nach 10 Stunden am Schreibtisch, auch nach 2 Stunden joggen zu gehen, einfach keinen Nerv habe und lieber ins Kaffeehaus gehe. Ja? Es könnte aber doch sein, das ist jetzt wirklich eine sehr spannende Kiste, es könnte doch sein, dass die Bösen, Ökonomie, Medien und so weiter, uns ästhetische Standards vorschreiben, ja, die bedient werden wollen. Ja? Sie sollen opulent essen, aber verhungert aussehen, bitteschön. Das hat die Ökonomie am liebsten. Ja? Denn dann können Sie wieder opulent essen und sehen immer noch aus. Dafür gehen Sie 2 Stunden in die Muckibude und so weiter und so weiter. Sie kommen in einen Leistungs- Kreislauf hinein. Ja? Und deshalb, weil das so schön ist, darf ich Ihnen eine Textstelle vorlesen, und zwar von Kundera. Dass man sagen kann, als ich die gelesen habe, habe ich gemerkt, es ist doch alles falsch. Schämen. Und zwar, er bezieht das auf seine Geliebte, die eben nicht dünn ist, sondern, nicht ganz dünn ist. Und zwar, da habe ich mir gemerkt, ja, in der Tat, das ist doch ein aufgelegter Leistungsstress für alle Parteien, den wir uns willig unterziehen. Und warum? Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr kluge Frage. Warum unterziehen wir uns dem so gerne? Weil wir auf das Lustprinzip setzen. Ja? Wir setzen auf das Lustprinzip. Wir sagen nicht mehr Askese, Askese ist blöd, sondern sagen Lust, Essen, all das prima. Ja? Gleichwohl bitte so, dass der Körper auch funktioniert, damit du deinen anderen Leistungskontext eben auch bespielst. Ja? Das ist doch das Geniale. Es ist gerade ein Buch, das ist jetzt eine sehr lange Antwort, wie Sie zugeben müssen. Es ist gerade ein Buch eines von mir sehr geschätzten Philosophen erschienen, von Gernot Böhme, das heißt Ästhetischer Kapitalismus. Und der sagt, was macht die Ökonomie? Die Ökonomie, nachdem die Bedürfnisse alle befriedigt sind, wir haben irgendwie alle ein Haus, ein Auto, eine Frau, eine Geliebte, wir haben alles, ja, alles. Wie kann man überhaupt noch Wachstum generieren? Und da sagt er, das finde ich sehr, sehr clever, indem die Ökonomie kapiert hat, wir müssen das Lustprinzip bearbeiten. Zum Beispiel Ansehen, ja, da können Sie wie im Hamsterrad das immer weiter treiben. Mobilität, also alle solche Werte, die von der Gesellschaft plötzlich unter dem Lustbegriff verhandelt werden, die treiben dann dazu, dass sie gewissermaßen unendlich mehr wollen. Da ist noch in der Tat was abzuholen, ja, hinsichtlich des Konsums, den du am Anfang mal so gegeißelt hast. Dass man sagt, es geht nicht mehr darum, dass ich mir Happy Socks hier kaufe, ja, darum geht es nicht, sondern bitte in einer Shopping Mall, ja, bei 3 Cappuccino, zwischenzeitlich gehen wir noch schwimmen, ja, verstehen Sie schon, das geht gar nicht mehr um die Socke, sondern es geht um den Konsumrausch, der wirklich da passiert. Ich will Ihnen aber jetzt diese eine Stelle, weil Sie sollen ja auch was mitnehmen nach Hause. Milan Kundera, geht ganz schnell, wenn ich das kurz darf, ja? Milan Kundera feiert in seinem Roman Die Unwissenheit die Göttin der Fülle, die Abundantia, mit so großer Werf, dass einem nicht nur warm ums Herz wird. Nach dem Beischlaf mit der Mutter seiner Freundin, Klammer auf, das tut man nicht, Klammer zu, das wollte ich Ihnen wenigstens sagen, aber ist nicht unwichtig. Nach dem Beischlaf mit der Mutter seiner Freundin macht der Protagonist Gustav eine entlastende Entdeckung. Zitat, jetzt kommt's. Er sieht den Körper seiner neuen Geliebten, die sich vom Sofa erhebt. Sie steht, zeigt ihm ihren Körper von hinten, die von Zellulitis ummantelten mächtigen Schenkel. Diese Zellulitis entzückt ihn, als drücke sie die Vitalität einer sich wellenden, bebenden Haut aus, die spricht, die singt, die zappelt, die sich zur Schau stellt. Als sie sich bückt, um ihren auf den Boden geworfenen Morgenrock aufzuheben, kann er sich nicht mehr beherrschen und streichelt nackt auf dem Sofa liegend diese herrlich gewölbten Hinterbacken. Er befühlt dieses monumentale, überfüllige Fleisch, dessen verschwenderische Großzügigkeit ihn tröstet und beruhigt. Ein Gefühl des Friedens hüllt ihn ein. Zum ersten Mal in seinem Leben findet die Sexualität jenseits jeder Gefahr, jenseits von Konflikten und Dramen, jenseits jeder Verfolgung, jenseits von Schuldgefühlen, jenseits von Sorgen statt. Er braucht sich um nichts zu kümmern. Liebe kümmert sich um ihn. Punkt. Meine Damen und Herren, gehen Sie ruhig weiter, John. Machen Sie, was Sie wollen. Was ich nur sagen wollte, ist, ein Wert, ja, ist vielleicht doch so etwas, was wir auch im Westen vergessen haben, die Muße, die Verschwendung. Ja? Vielleicht sollten wir auch darüber mal nachdenken, dass man da, vielleicht ist das auch etwas, was wir vergessen haben, dass wir aus dem Leistungsstress rauskommen. Also um jetzt endgültig Ihre Frage zu beantworten, ja, Sie können sich falsch schämen. Sie können sich falsch schämen, wenn Sie zu dem Eindruck kommen, Es ist mir zu stressig. Es ist mir zu stressig und ich stehe zu meinem kleinen, süßen Bauch. Ja? Dann in der Tat, wenn Sie dazu kommen, würden Sie sagen, okay, bearbeitet. Schäme ich mich drüber in Zukunft? Nein.
Gibt es solch eine Stelle auch mit einem Mann als das Objekt der Betrachtung?
Da suche ich noch. Wir schicken uns die, ja?
Ja, gerne. Ja. Wir haben hier irgendwo im Nordosten eine Fragemeldung gehabt. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Blick, wer das war. Wenn nicht, dann waren Sie, glaube ich, der Nächste.
Sie haben ja am Anfang Ihrer Ausführung Scham hat was im Kontext oder vielleicht eher im Kontratext zur Ethik. So, das ist ja auch sehr, sehr wandelbar. Man kann sich
an
Stehlen gewöhnen, an Räumen, an Töten.
Ja.
Damit öffnet sich ja ein Riesenpotenzial an Manipulationen zum Thema Scham. Also bewusst, unbewusst gesteuert, selbstreguliert.
Nein, das Problem
Sie fragen, unsere Vorstellungen über Scham, über Ethik sind wandelbar und damit könnte doch ein Riesenpotenzial an Manipulation entstehen. Ist das so?
Zunächst einmal ist es richtig beobachtet. Scham, Schwellen können anders werden. Ja? Als meine ältere Schwester sich in den 60er Jahren öffentlich geküsst hat, war das noch ein Skandal bei uns zu Hause. Ich komme aus einem sehr frommen kalvinistischen Elternhaus. Ja? Das Gerücht war schneller bei meinem Vater als meine Schwester. Ja, war ja ein ausgesprochen toleranter Mensch, aber es war ganz klar, das geht nicht. Das geht nicht, du stellst mich bloß. Ja? Du stellst mich bloß, wenn du dort rumknutschst. So, das hat man sehr, Gott sei Dank ein Stück weit bearbeitet. Ich denke freilich, es gibt bestimmte harte Elemente, das, was ich versucht habe zu beschreiben, als moralische Scham. Ja, Sie hatten vorhin schon mal gefragt, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen ästhetischen Standards, darüber haben wir jetzt gerade geredet, ja, da sind wir in der Tat manipulierbar, auch bei Konventionen, ja, darf man noch küssen in der Öffentlichkeit, haben Sie völlig recht, das verschiebt sich zu Recht, da sind Entschämungen dabei gewesen, die abgebaut werden müssen. Aber ich würde sagen, hinsichtlich des harten Kerns der Moralität, Demütigung, würde ich sagen, nein, no go. Ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, kein Jahrhundert, wo Demütigung etwas Gutes ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Ja? Beziehungsweise, dass man immer sagen muss, was können wir voneinander fordern? Ja, Anerkennung auf Augenhöhe. Ja? Und da darf es keinen Abschlag geben. Nicht, weil einer eine Frau ist oder religiös anders, darf es da entsprechend abnehmen. Da würde ich sagen, da darf es in der Tat keine Verschiebung geben, sondern in diesen Situationen, in der moralischen Scham, muss Scham ein geteiltes Gefühl sein von allen in der Gesellschaft. Dass man sagt, Mensch, ich bin empört, was der da macht, ist eine Demütigung. Ja? Das geht nicht. Und da würde ich sagen, solch einen harten Kern ist das, was wir unter dem Rubrum Menschenrechte ein Stück weit mühsam uns erarbeitet haben. Ja. Und da darf es in der Tat keine Verschiebungen, denke ich, geben.
Ich habe erstmal verstanden, dass Sie Konsens an einer Stelle unterstellen, wo Sie die gar nicht unterstellen dürfen. Ich gehe gewissermaßen davon aus, dass wir in dieser Gesellschaft ein geteiltes Wertesystem haben. Würde ich widersprechen.
Also.
Der Botschafter des Iran hat 1978 bei den Vereinten Nationen festgestellt, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte für Muslime nicht bindend sein kann. Daraufhin wurde 1991 eine konkurrierende Erklärung der Menschenrechte im Islam in Kairo verabschiedet, die 45 Staaten unterzeichnet haben. Diese ist völlig unvereinbar mit der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Die unterstellen also in einer multikulturellen Gesellschaft, dass die Werte, die sie vertreten als Christ, von anderen geteilt werden. Das ist aber gar nicht der Fall. Sondern wir müssen erst einen Konsens herstellen. Das wird ein sehr schwieriger Prozess sein, weil viele der Werte inkompatibel sind.
Ja.
Insofern, wieso sollte man sich heute für etwas schämen, als Christ, ich bin gar keiner, für Dinge, die zurückliegen, wo ich mich gestern noch geschämt hätte. Also zum Beispiel für den Nationalsozialismus hätte ich mich geschämt.
Ich glaube, ich würde es gerne mal ein bisschen, also es ist, ja, aber es wird zu viel. Ja, also Sie haben jetzt sehr viele Beispiele gebracht, ich kann die nicht alle repetieren.
Eins, nämlich den Islam, als konkurrierende Ethik. Ja. Insofern nicht viele, sondern nur eine. Und ich wollte darauf hinweisen, dass wir eine Schwierigkeit haben, zur Konsensfindung zu kommen. Ja.
Das ist angekommen und da würde ich jetzt mal ansetzen. Ich glaube, es ist angekommen, was Sie fragen wollten. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Schamsituation.
Für unsere Vergangenheit. Wenn wir jetzt aber eine multikulturelle Gesellschaft werden, müssen sich die, die dazugekommen sind, für unsere Vergangenheit schämen oder sind die davon freigestellt?
Ich versuche mal den ersten Kern rauszuschälen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es keinen Konsens gäbe in unserer Gesellschaft über die Werte, die wir haben. Ja? Sie verweisen darauf, dass zum Beispiel in muslimischen Kulturen oder manchen Staaten die Menschenrechte, so wie wir sie verstehen, nicht verstanden werden. Und an der Stelle sehen sie Konfliktpotenzial für unsere Gesellschaft und wollen das nun erläutert bekommen mit Blick auf die Schamfrage.
Ja. Sie haben völlig recht, da ist ein großes Problem in multikulturellen Gesellschaften. Da würde ich Ihnen sofort zustimmen und würde in der Tat sagen, ich habe das immer wieder gesagt, die Schwierigkeit ist, den formalen Begriff der Menschenrechte inhaltlich zu füllen. Ich hatte aus meiner christlichen Position gesagt, das wäre so etwas und jetzt müssen wir in der Ethik, so heißt das heute, einen überlappenden Konsens finden. Wir müssen einen überlappenden Konsens finden, der muss zum Teil in der Tat ausgehandelt werden. Dann freilich ist es wirklich nur Integration vollzogen, würde ich immer wieder sagen, wenn man anschließend wirklich sich in der Tat für die gleichen inhaltlichen Füllungen schämt. Ja, das würde ich schon sagen, das ist ein Beispiel dafür. Aber ich würde Ihnen zunächst wirklich sagen, ich kenne genau die Debatte, die Sie anspielen, haben Sie völlig recht, das ist hochproblematisch. Inhaltliche Füllung, wir brauchen nicht nur den Islam, nehmen Sie nur Russland. Russland hat hinsichtlich der Menschenrechte eine nicht individualistische Interpretation. Ja, also viel stärker von dem, was man früher Partei oder wie auch immer, Sie wissen, was ich meine, gesagt habe. Hochkompliziert. Ja. Also bei internationalen haben Sie das Problem auch. Nicht nur interreligiös, Sie haben es auch transnational, haben Sie das auch, wenn man wieder genau schauen muss. Ja. Da würde ich aber gleichwohl immer sagen, in dieser Gesellschaft besteht auch der Grundgesetz über Würde zunächst einmal, dieses ist eine Hürde, die man halt entsprechend nehmen muss und muss sie dann auch wirklich entsprechend umsetzen. Das andere Problem ist natürlich scharfsinnig beobachtet. Sie haben völlig recht. Diejenigen, die von außen kommen, sind an dem Prozess bisher nicht beteiligt worden. Und jetzt ist die Frage, wollen wir sie an dem Prozess beteiligen oder warten wir, dass sie sich auf den hier gültigen Konsens einstellen? Das ist eine politische Frage, ja, die will ich gar nicht beantworten. Die andere Sache ist, ich sehe nicht genau, warum Sie sich nicht mehr für die Taten des Nationalsozialismus schämen sollten. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, die Willkommenskultur war eine in der Tat gelungene Bearbeitung kollektiver Scham. Mit allen Konsequenzen. Ja? Christentum ist sehr stark Gesinnungsethik, das dürfen Sie nie vergessen. Ja? Und gleichwohl finde ich immer, das war ein Stück weit, kann man Scham bearbeiten, sehr wohl. Sie können Konsequenzen daraus ziehen. Das hat Angela Merkel getan. Das mag nicht allen gefallen, ich lese es so, um zu sagen, dass sie stellvertretend für viele, und das waren ja doch sehr, sehr viele, auch Ehrenämtler, die in der Tat diese Bilder umgewidmet haben, durch eine Willkommenskultur. Die Probleme will ich nicht leugnen, gleichwohl würde ich immer sagen, in der Tat, Scham kann auch über einen sehr langen Zeitraum durchaus immer noch eine Änderung im Verhalten wirklich leisten. Ja. Natürlich müssen sich diejenigen, die dazu kommen, nicht dafür schämen, selbstverständlich nicht, klar. Sondern es waren ja in der Tat unsere Großväter oder Väter, die entsprechend gehandelt haben. Und Scham hat normalerweise eine kurze Verweildauer, obwohl sie so heftig ist. Wenn Schuld mit dem Spiel ist, in dem Fall ja Schuld mit dem Spiel, das dürfen Sie nicht vergessen, ist es natürlich eine lange Verweildauer. Ja, wenn Sie von Kollektiv Schuld und Kollektiv Scham sprechen, dann haben Sie im Grunde genommen, was der Verlaufscharakter ist, ein ganz, ganz anderer. Ja.
Da schließt womöglich wunderbar an der Vortrag, den wir in 2 Wochen hören werden. Da wird es nämlich über soziales Engagement sich hier die Diskussion drehen. Wir haben zu Gast Professor Dr. Tobias Hochschärf von der Hochschule Kiel. Und er wird soziales Engagement zeigen an Beispielen, nämlich in Filmen von Ken Loach,
ja,
wichtigen britischen Filmemacher. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Und bevor ich jetzt hier den Laden schließe, möchte ich schon sagen, Männerfreundschaften gründen sich nicht allein und ausschließlich auf geteilte Scham über Bindegewebeschwäche. Ich danke Herrn Rüsing für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.